Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Mit Anja Reinhardt am Mikrofon. Guten Tag. Ein Angriffskrieg in Europa, das ist eine historische Zäsur. So lassen sich die Reaktionen deutscher und europäischer Politiker zusammenfassen nach Russlands Einmarsch in die Ukraine. Welche Dimensionen dieser Krieg haben könnte und welche ideologischen, historischen und politischen Bedingungen ihm zugrunde liegen, darüber möchte ich jetzt mit dem Politikwissenschaftler Herfried Münkler sprechen, der über Kriege mehrfach publiziert hat, zuletzt in einem umfangreichen Werk über den Dreißigjährigen Krieg. Mehrfach hat er außerdem die Bundesregierung in außenpolitischen Fragen beraten. Guten Tag, Herr Münkler.
Guten Tag, Frau Reinhardt.
Wir zeichnen diese Ausgabe der Kulturfragen 2 Tage vor dem Sendetermin und 1 Tag nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine auf. Verabredet hatten wir uns vor Kriegsbeginn schon zu einem Gespräch über Imperialismus. Herfried Münkler, was sehen wir hier? Die Nachwirkungen des Zerfalls der großen europäischen Imperien nach dem Ersten Weltkrieg oder einen neuen Imperialismus?
Ja, ich fürchte beides. Denn aus dem Zerfall der großen europäischen Imperien nach dem Ersten Weltkrieg ist ja, sagen, ein politisch in vieler Hinsicht unklarer Raum entstanden. Also man sagt, die großen Imperien, das war das Habsburgerreich, das Reich der Zaren und natürlich auch noch das Osmanische Reich. Und in gewisser Hinsicht liegt die Ukraine im Schnittpunkt, ist vielleicht jetzt zu viel gesagt, aber in einem Raum, der von dem Zerfall aller drei Imperien betroffen war. Was vor allen Dingen sichtbar ist, sind postimperiale Phantomschmerzen bei Russland, die sich erinnern, dass es Lenin gelungen war, mit dem Konzept der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken eigentlich einen politischen Raum zusammenzuhalten, der in etwa mit dem des früheren Zarenreichs übereinstimmte. Und insofern ist im Hinblick auf die Ukraine dann der doch tiefere Einschnitt 1991, also das definitive Ende der Sowjetunion und die staatliche Selbstständigkeit der Ukraine, die natürlich schon bald im Kreml genau diese Phantomschmerzen hervorgerufen hat. Und man kann sagen, weil Sie ja auch zugleich nach Imperialismus gefragt haben, das Projekt der Wiederherstellung des alten Großreichs, sei es das der Zaren oder sei es das der Sowjets, das ist eine Form von Imperialismus, der wir hier begegnen, aber einem Imperialismus, der sich, weil die Russen sonst nicht viel zu bieten haben, wesentlich auf militärische Macht konzentriert.
Das Interessante ist ja, dass sich das eigentlich aus der jetzigen Perspektive sehr lange angekündigt hat, dass es aber niemand wahrhaben wollte, könnte man sagen. Also ich möchte einen Satz von Ihnen zitieren, der aus dem Jahr 2016 stammt, aus dem Buch Kriegssplitter. Die Angst vor einem großen Krieg ist nach Europa zurückgekehrt. Die Ursachen dafür sind, ich verkürze etwas, vor allem das aggressive Agieren Russlands gegen die Ukraine. Das war vor 6 Jahren. Ich will jetzt nicht fragen, ob Sie sich bestätigt fühlen, Herr Münkler, aber hätte man sozusagen das doch kommen sehen müssen?
Ja, das glaube ich schon, dass man das hätte kommen sehen müssen. Zu erklären ist im Prinzip, warum die Politik darauf eigentlich so unbedacht und so naiv, wie wir es heute sehen, reagiert hat. Und das hat damit etwas zu tun, dass man Weltpolitik im Kontext eines Entwurfs gedacht hat, der, sagen wir mal, so etwas wie eine große Europäische Union gewissermaßen im globalen Maßstab war, nämlich wirtschaftliche Verflechtung in höchstem Maße, darüber Herstellung wechselseitiger Abhängigkeiten, könnte man dazu rechnen, Nord Stream 1 und Nord Stream 2, aber auch sonst sehr vieles, also all das, was globale Lieferketten sind, um auf diese Weise in der Lage zu sein, Konflikte in Kooperation und Nullsummenspiele sind definiert als solche, bei denen der Gewinner so viel gewinnt, wie der Verlierer verliert und sich nichts vermehrt, in Win-Win-Situationen zu verwandeln, wo also beide gewinnen. Das hat ja gewisse Vorzüge, nicht? Und man kann sich in einer solchen Weltordnung vielleicht auch den Fragen der gesamten Menschheit, Klimawandel und ähnlichem mehr widmen und ist nicht sozusagen fixiert auf machtpolitische Konkurrenzen. Aber eine solche Ordnung ist natürlich hochgradig vulnerabel, verwundbar. Eigentlich darf es da nur einen geben, der dagegen ist, wenn er hinreichend mächtig ist, der eine solche Ordnung zerstören kann. Und das war im Prinzip bei den Russen deutlicher erkennbar, aber man konnte auch sagen, die Chinesen machen da eigentlich auch nicht mit. Aber noch solange das noch nicht von Xi Jinping bestimmt war, sondern eher der Deng'schen Vorgabe von Katzenpfotenpolitik folgte, hat man das nicht so mitbekommen. Weil das der Hintergrund war, in den hinein die Leute gedacht haben, haben sie natürlich eigentlich nie Worst-Case-Szenarien gedacht, nicht? Und das, was jetzt eingetreten ist, ist ein Worst-Case-Szenario. Es zertrümmert die Vorstellung dieser Weltordnung, ich glaube, für mindestens eine Generation und führt zurück zu einer Vorstellung von Einflussgebieten, Machtblöcken und Gegnerschaft.
Das heißt ja in der Konsequenz, dass der Kapitalismus sozusagen auch als Friedensstifter nicht mehr funktioniert?
Ja, das kann man sagen, nicht? In gewisser Hinsicht sind die militärischen Operationen Putins auch eine Antwort auf die, wenn Sie so wollen, kapitalistischen, nämlich per Wirtschaftssanktion angekündigten Reaktionen des Westens, der Europäer und der USA. Also gewissermaßen eine Erklärung, Leute, das interessiert mich doch gar nicht. Nun kann man das nachvollziehen, weil die Russen ja an wirtschaftlicher Macht, an kultureller Macht, auch an politischer Macht nicht sehr viel haben. Aber dafür haben sie militärische Macht, da haben sie sich drum gekümmert. Und die kann Putin einsetzen, weil er über seine konventionellen Truppen obendrein auch noch den Schirm der potenziellen nuklearen Eskalation halten kann. Und in einer solchen Situation also verändert sich sehr viel und auf einen Schlag ist Worst Case die Zerstörung aller Erwartungen, sozusagen der Erwartungshorizont, in dem man in den letzten 30 Jahren gehandelt hat, der ist zerrissen.
Dem vorausgegangen, und auch das könnte man möglicherweise als ja imperiale Politik, autokratische Politik, da müsste man schauen, wo da die Schnittstellen genau sind. Dem vorausgegangen ist ein innenpolitischer Umbau, den Putin so vorangetrieben hat, dass ihm im Prinzip, und das konnte man in den letzten Tagen auch beobachten, niemand mehr widerspricht. Wie würden Sie das bewerten? Das ist ja sicherlich auch eine Voraussetzung für diesen Angriffskrieg.
Ja. Ja, man konnte das sehr schön sehen bei dem Befragungszeremoniell, das ja öffentlich übertragen worden ist, wo er seine Paladine in so kleine Plätzchen gesetzt hat und hat sie der Reihe nach befragt und dann mussten sie im Prinzip treue Bekenntnisse ablegen. Ich denke, was dahinter steckt, ist gewissermaßen die Angst des Autokraten gar nicht so sehr vor seiner Bevölkerung. Dafür hat er im Prinzip seinen Repressionsapparat, sondern für Verschwörungen im eigenen Umkreis, nicht? Ich meine, die jetzt eingetretene Entwicklung hat natürlich Nachteile für einige der Finanzoligarchen. Und wie man das aus der Literatur kennt, ist eigentlich die größte Angst eines Tyrannen, eines Diktators, eines Autokraten, dass die engere Umgebung, sozusagen die Erfüllungsgehilfen, auf die er wirklich angewiesen ist, um die Macht in der Hand zu behalten, sich gegen ihn stellt, seine Befehle sabotiert oder gar ihn stürzt.
Da gibt es ja durchaus Parallelen zu Stalin.
Da gibt es Parallelen zu Stalin und sozusagen dessen obsessive Vorstellung. Es gibt Verschwörungen um ihn. Man kann auch sagen, mit dem Buch Hieron des antiken Xenophon, der Tyrann, der Alleinherrscher, hat keine Freunde, er hat auch keine Vertrauten, er ist das personifizierte Misstrauen. In unserer Zeit ist gewissermaßen die öffentliche Darstellung, es gibt keine Alternative zu mir. Ihr könnt euch verschwören, aber es gibt sozusagen niemanden, der an meine Stelle treten würde und eine andere Politik machen würde. eine Form der Versicherung dagegen. Insofern war das jetzt nicht nur ein lächerliches Zeremoniell, ne, sozusagen großes Kasperletheater, wie man vielleicht sagen könnte, wenn man so da drauf geguckt hat und diese demütigenden Konstellationen sich hat auf der Zunge zergehen lassen, sondern es ist eigentlich in vieler Hinsicht auch so etwas wie eine politische Maßnahme gewesen im Sinne der Konsolidierung der Machtverhältnisse innerhalb Russlands, und zwar da der Schlusspunkt eines vorangehenden Prozesses, der ja schon die ganze Zeit läuft und zu dem im Übrigen natürlich auch Belarus und Kasachstan dazugehören.
Eine andere Erzählung oder ein anderes Narrativ, und da könnte man fragen, was sind eigentlich die Kennzeichen imperialer Politik, ist ja die Vorstellung, die Putin auch immer wieder in den letzten Monaten, vielleicht sogar Jahren nach außen transportiert hat, die Vorstellung einer russischen Welt. Also es gibt einen Nationalismus, der durchaus ja auch schon völkisch anmutet. Ist das die Konsequenz auch einer imperialen Politik, dass man eine nationale Einheit jenseits territorialer Grenzen heraufbeschwört?
Ja, das muss nicht so sein. Es gibt Imperien, die geglaubt haben oder die eine Politik betrieben haben, die darauf setzte, gewissermaßen die Bevölkerung des imperialen Raumes tendenziell zu homogenisieren. Ich kann sagen, China ist das in vieler Hinsicht, jedenfalls was Uiguren oder Tibeter anbetrifft. Es gibt dagegen aber auch eine Reihe von Imperien, das Osmanische Reich wäre da zu nennen, die durchaus so etwas wie ein Patchwork unterschiedlichster Gruppen gewesen sind und die sich darum bemüht haben, sagen die tüchtigsten und intelligentesten auch von außen anzusammeln, indem sie ihnen gewisse Freiheiten gewährt haben, die sie sonst nicht hatten, weswegen ja relativ viele aus Spanien vertriebene Juden Zuflucht im Osmanischen Reich gefunden haben. Man könnte auch sagen, in vieler Hinsicht ist das US-Imperium, das es ja durchaus auch gibt, eines, das auf Vielfalt beruht, wenn es auch zurzeit durch diese etwas schiefe Identitätspolitik in Frage gestellt wird. Also ich würde hier unterscheiden zwischen unterschiedlichen Typen von Imperien. Imperien, die gewissermaßen ihre historische Rolle missverstehen, indem sie sich quasi wie Nationalstaaten benehmen, und Imperien, die ein Wissen davon haben, dass sie multinational, multilingual und häufig auch multireligiös zusammengesetzt sind. Ein weiteres Beispiel dafür wäre natürlich die Habsburger Monarchie, die das ja in gewisser Hinsicht auch mit den zwei Schwerpunkten Österreich und Ungarn kultiviert und namensgebend gemacht hat. Also sagen, das ist ein bestimmter Typus von Imperialität, den Putin hier exekutiert und der in vieler Hinsicht auch eine weitere Schwäche seiner Großmachtträume offenlegt, nämlich die schrumpfende Bevölkerung in Russland. Und da möchte er gerne dann doch die Ukrainer dabei haben, um hier nicht so sehr in die Enge zu geraten und vor allen Dingen, um den orthodoxen Anteil in der Bevölkerung gegenüber dem muslimischen Anteil zu steigern. Also da gibt es eine ganze Reihe von Gründen, die aber eher auf Defizite oder Schwächen der imperialen Ordnung Putins verweisen. Und ich glaube zwar nicht, dass sozusagen er sich so schnell der Logik des Ökonomischen beugen wird, aber was man auf jeden Fall antizipieren kann, ist, dass die westlichen Sanktionen ihn noch mehr in die Arme Xi Jinpings, also der Chinesen, treiben werden. Und diese Arme werden ihn fest umschließen und er wird plötzlich die Erfahrung machen, er ist doch gar kein weltpolitischer Akteur, sondern letzten Endes hat er sich in die Abhängigkeit Chinas begeben.
Da würde ich gerne, Sie haben das eben schon angesprochen, auf die Unterschiede imperialer Politik zu sprechen kommen. Wenn wir schon über China reden, wo man ja doch ganz deutlich sehen kann, dass China anders agiert, vielleicht weniger territorial oder ganz sicher weniger territorial als durch wirtschaftliche Interventionen, aha, um es jetzt mal so zu nennen, die ganz klare Abhängigkeiten ja wiederum auch schaffen. Aha. Wie würden Sie das beurteilen, auch gerade im Vergleich Russland und China unter dem sozusagen Aspekt imperiale Politik?
Also beide schaffen so etwas wie Einflusszonen. Das gehört nun einmal zu imperialen Akteuren dazu. Die Amerikaner haben sowas übrigens auch, muss man nur an die Karibik und an Mittelamerika denken. Also das, was man den eigenen Hinterhof nennt. Die Chinesen haben ja durchaus auch militärische Macht, aber die Hauptstütze ihrer Macht ist der Grundlage der Aufholjagd der letzten Jahrzehnte wirtschaftliche Macht. Und die setzen sie ein und konvertieren sie dann unter der Hand in politische Macht. Das ist im Rahmen der sogenannten Seidenstraßen-Initiative vielfach zu beobachten, aber auch im Hinblick auf das sogenannte 17+1-Format, wo sie schon in der Europäischen Union angekommen sind. Und gleichzeitig allerdings bemühen sich in jüngster Zeit die Chinesen auch um den Aufbau militärischer Macht, also sozusagen die Kontrolle des südchinesischen Meeres, die Verwandlung von Atollen in Inseln und so weiter und so weiter. Da haben sie gewissermaßen die USA als Hauptkontrahenten im Auge und die USA versuchen gewissermaßen einen Ring der Eindämmung von Japan über Südkorea, Taiwan, Philippinen, Indonesien, Australien herzustellen. Das kann man sozusagen mit historischen Mustern ganz gut beobachten. Also hier wird gewissermaßen die zweite Machtsorte, militärische Macht, auch ins Spiel gebracht, aber nachgelagert gegenüber der wirtschaftlichen Macht.
Ich würde gerne auf einen Aspekt noch zu sprechen kommen, Herr Friedmünkler, der für Ihr Denken doch eine wichtige Rolle spielt, der sich herauskristallisiert hat im Prinzip nach dem Zerfall der großen Imperien nach dem Ersten Weltkrieg, nämlich die postheroischen Gesellschaften. Und Sie haben von einer Schwäche der postheroischen Gesellschaften geschrieben und die sieht man doch jetzt sehr klar in der vielleicht teilweise etwas ratlos wirkenden Politik, welche Antwort soll man auf Putins Vorgehen eigentlich geben?
Ja gut, man kann sagen, wir Europäer, auch die Amerikaner, haben im Prinzip sich nicht fair gegenüber den Ukrainern verhalten, also ihnen gesagt haben, naja, im Prinzip habt ihr doch ganz selbstverständlich das Recht der Selbstbestimmung über eure Bündnisse. Nicht? Aber dann haben sie dazu gesagt, aber wir werden dieses Recht auf Selbstbestimmung natürlich nicht mit unseren eigenen Ressourcen verteidigen. Wir nehmen euch nicht in die NATO auf und wir behandeln euch auch nicht quasi als NATO-Gebiet, was man ja hätte erklären können. Das heißt sozusagen, man hat Werte postuliert, für die man aber nicht zu zahlen bereit war, jedenfalls nicht mit militärischen Mitteln und gegebenenfalls eigenen Verlusten, sondern nur mit Geld. Nicht? Auch die deutsche Argumentation, ja, wir haben ja so und so viele Milliarden in die Ukraine gepumpt und sind auch weiterhin dazu bereit. Und das ist eigentlich das Verhalten postheroischer Gesellschaften, die nicht zu verwechseln sind mit unheroischen Gesellschaften. Postheroisch heißt, man erinnert eine Phase, in der man sehr heroisch war und die eigentlich schlecht ausgegangen ist. Man hat große Verluste gehabt und ist kleiner geworden oder hat zumindest nichts erreicht. Nicht? Das ist auch bei den USA im Gefolge von Vietnam und jetzt auch nochmal Irak der Fall. Man hat sozusagen eine Vorstellung von der Nutzlosigkeit des Heroischen. Das ist bei den Russen anders.
Die Sichtweise des Westens ist ja, auch das ist immer wieder angeklungen jetzt in den letzten Tagen, dass das Ende des Kalten Krieges bzw. der Fall der Mauer ein historisch glorreicher Moment war. Das ist nicht die Sicht Putins, im Gegenteil. Das ist eine Erfahrung, die eigentlich die größte Katastrophe der jüngeren Geschichte gewesen ist, weil die diese Zäsur den wirtschaftlichen Niedergang bedeutet hat und vielleicht noch wichtiger die Zerstörung einer ja, national-ideologischen Ordnung.
Ja, ich meine, die Erzählung Putin, größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts mit Blick auf den Zerfall der UdSSR, ist die Gegengeschichte zu unserer westlichen Erzählung, Sieg der Demokratie und Sieg der Marktwirtschaft, um nicht zu sagen des Kapitalismus. Nicht? Sozusagen, es trifft aufeinander. Und die Russen haben nun mal nicht die Erfahrung gemacht, dass das Ende der Sowjetunion so etwas wie der Eintritt in eine große Freiheit gewesen ist, sondern die für sie zentrale Erfahrung ist eher die einer Demütigung, eines Kleinwerdens und manches mehr. Da hätte man vielleicht vom Westen in vieler Hinsicht klüger auftreten können, aber es ist natürlich kollektivpsychologisch sehr nachvollziehbar, dass nach 89 und 91 die Siegererzählung dominiert hat. Und was Putin mit der Formel von der geopolitischen Katastrophe tut, ist im Prinzip, das zurückzuspiegeln. Also wenn ihr sagt, ihr seid die Sieger dessen, dann sage ich euch, für uns ist das eine geopolitische Katastrophe und wir werden alles daran setzen, das rückgängig zu machen. Heißt, in gewisser Hinsicht ist auch die westliche Euphorie eine Form von, na, wie soll ich sagen, überheblicher Sorglosigkeit oder sorgloser Überheblichkeit gewesen, die dazu geführt hat, dass man nicht darüber nachgedacht hat, na, was passiert denn eigentlich in deren Köpfen? Was ja schon eigentümlich ist, wenn man da nur auf die Situation nach dem Ersten Weltkrieg nach Deutschland hätte schauen sollen. Und dann hätte man schon eine Vorstellung davon gehabt, dass selbst bis in eher liberal-konservative Kreise hinein die Idee eines kleinen Revisionskrieges durchaus sehr populär gewesen ist. Wenn man dann halt sozusagen so mit so großen Formeln wie der vom Ende der Geschichte und was weiß ich, was da alles so im Schwange war, hantiert hat, hat man zu wenig mit den naheliegenden historischen Analogien gearbeitet und ist letzten Endes in eine Form von struktureller Naivität hineingeraten.
Die Frage ist, ob sich diese Naivität fortsetzt in der Antwort sozusagen, die die EU und die USA im Moment formulieren in Form von wirtschaftlichen Sanktionen, Finanzsanktionen. Ich möchte Sie zum Schluss, Herr Fried Münkler, fragen, was folgt aus diesem Angriffskrieg für die politische Ordnung in Europa und vielleicht auch darüber hinaus?
Ich denke, die Ukraine ist verloren. Da wird Putin auf lange Zeit das Sagen haben. Die Europäer werden überlegen, dass sie in ganz anderer Weise reaktionsfähig sein müssen. Sie werden vor allen Dingen überlegen, ob sie nicht so etwas wie eine nukleare Option brauchen, also eine eigene europäische nukleare Abschreckungsfähigkeit, die sehr viel mehr ist als die französische Force de Frappe. Denn wir haben ja gesehen, wie Putin immer wieder agiert hat unter dem Schild seiner nuklearen Eskalationsfähigkeit, dem die Europäer quasi nichts entgegengesetzt haben und auch nichts entgegensetzen wollten.
Aber das wäre ja im Prinzip ein historischer Rückschritt in die Zeiten des Kalten Krieges, nukleare Abschreckung als Friedenssicherung.
Frau Reinhardt, ich habe eigentlich gedacht, das, was wir zurzeit beobachten, ist auch ein Dementi gegenüber der Idee, es gibt so etwas wie einen irreversiblen historischen Fortschritt. Diese Vorstellung müssen wir wohl verabschieden. Es gibt Perioden des Friedens und des Glücks der Menschheit und es gibt Perioden, in denen das offenbar sehr viel weniger eine Rolle spielt. Und ich fürchte, das, was wir seit kurzem, seit einer Woche vielleicht, beobachten, ist ein solcher Austausch der Epochen. Wir haben die glückliche Phase, in der wir Friedensdividende konsumiert haben, in der wir uns wesentlich um Sozialpolitik und nicht um Sicherheitspolitik gekümmert haben. Die haben wir hinter uns und wir gehen in eine andere Zeit hinein, ob wir das wollen oder nicht.
Sagt der Politikwissenschaftler Herfried Münkler, emeritierter Professor für Theorie der Politik an der Berliner Humboldt-Universität, mit dem ich in diesen Kulturfragen über Russlands Angriff auf die Ukraine, einen neuen Imperialismus und die Folgen für die politische Ordnung in Europa gesprochen habe. Im Programm geht es weiter mit der Sendung Kultur heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Anja Reinhardt.